HR Info. Kultur.
Mit Dagmar Fulle.
The painter stood before her work. She looked around everywhere. She saw the pictures and she painted them. She picked the colors from the air. Green, red to red, yellow to yellow in the light, black to black when the evening comes, blue to blue in the night.
Die Malerin stand vor ihrer Arbeit und sah sich überall um. Sie sah die Bilder und malte sie mit den Farben aus der Luft. Grün zu grün, rot zu rot, gelb zu gelb am Tag, schwarz zu schwarz, blau zu blau in der Nacht. Neil Young und sein Song The Painter, über die Kunst, mit Farbe und Pinsel ein lebendiges Bild zu machen. Malen aber war nicht immer Kunst. Anfangs und für lange Zeit war es in allererster Linie ein Handwerk, zu erlernen nach den strengen Regeln der Malerzunft. Wie das funktionierte, das zeigt jetzt das Historische Museum in Frankfurt.
Wer Maler werden wollte, musste früher erstmal folgende Bedingungen erfüllen: männlich, mit der gewünschten Konfession, die Eltern verheiratet, der Vater mit einem ehrbaren Beruf und am besten auch noch wohlhabend, denn so eine Malerlehre war ziemlich teuer. Malerei zählte zu den Handwerksberufen. Genauso wie bei Schustern, Tischlern oder Bäckern auch, regelten Zünfte und Gilden die Berufsbedingungen, erklärt Jan Gercho, der Direktor des Historischen Museums in Frankfurt.
Alle, die dort irgendwas gewerblich machen wollten, mussten Mitglieder in diesen Zünften und Gilden sein. Also freie Künstler, wie wir das heute kennen, gibt es eigentlich erst ab dem 19. Jahrhundert. Und davor mussten die eben alle, wie alle anderen Handwerker auch, eine Meisterprüfung machen, damit sie selbstständig arbeiten und verkaufen konnten.
Als Lehrlinge müssen die angehenden Maler erst einmal einem Meister zuarbeiten, Farben reiben, Leinwände spannen, als Geselle dann auf Wanderschaft gehen. 10 lange Jahre dauert das alles, dann steht der Anwärter endlich vor der letzten Prüfung, seinem Meisterstück. Größe und Thema des Bildes sind vorgegeben, genauso wie der Ausstellungsort. In Frankfurt ist das Rathaus der Römer. Und wer genau hinsieht, entdeckt, dass die Künstler die Werke mit ihrem Namen signiert haben. Als Meister dürfen sie das jetzt endlich. Und trotzdem unterliegen sie weiterhin zahlreichen Zwängen und Pflichten, erklärt Professor Andreas Tacke von der Universität Trier. Er forscht zur Künstlersozialgeschichte und hat die Ausstellung mitentwickelt.
Das hieß für ihn, dass er immer noch nicht frei war. Also er musste in den Stand der Ehe treten. Das ist ein Muss. Junggesellen konnten nicht eine Malerwerkstatt betreiben, ein Atelier als Künstler arbeiten. Dann war geregelt, wie viele Lehrlinge er nun selbst aufnehmen durfte, nämlich nur 1, 2. Und ebenso geregelt, wie viele Gesellen er aufnehmen durfte, auch wiederum nur 1, 2. Das heißt, wenn er also jetzt sehr, sehr gut war und sehr viele Aufträge hatte, konnte er dennoch nicht expandieren, weil die Größe seiner Werkstatt vorgeschrieben war.
Um sich von diesen Zwängen und Auflagen der strengen Zunftordnung zu befreien, gründen sich Akademien. In deutschen Städten erst Ende des 18. Jahrhunderts, deutlich später als in Italien oder in Frankreich. Es entstehen die Kasseler Kunstakademie, die Hanauer Zeichenakademie, die es heute noch gibt, und in Frankfurt später die Städelschule.
Marie-Kathrin Fromm über die Ausstellung Meisterstücke vom Handwerk der Maler. Zu sehen im Historischen Museum Frankfurt bis zum 19. Januar. Die Frankfurter Städelschule, gerade erwähnt, ist nur ein Ort in Deutschland, der es jungen Malern bis heute ermöglicht, ihr Handwerk zu lernen und es mit ihren Ideen, ihrer Kunst zu verbinden. Und selbstverständlich auch Malerinnen. Bei aller Vielfalt der Kunst gilt die Malerei noch immer als die Königsdisziplin. Wie arbeiten junge Malerinnen und Maler in Deutschland heute? Welche Themen sind ihnen wichtig? Welche Formen? Wie drücken sie sich aus? Das zeigen jetzt gleich 3 Museen, gemeinschaftlich und parallel. Das Kunstmuseum Bonn, die Kunstsammlungen Chemnitz und das Museum Wiesbaden. Es ist der erste Versuch einer Bestandsaufnahme junger Malerei seit der deutschen Wiedervereinigung von Künstlerinnen und Künstlern zwischen Ende 20 und Anfang 40. Kurator im Museum Wiesbaden ist Jörg Dauer. Er ist mit einem Kuratorenteam fast 2 Jahre lang durch Deutschland gereist, durch mehr als 100 Ateliers. Ich habe ihn gefragt, was waren Ihre Kriterien dafür, dass Sie gesagt haben, diese Künstlerin, diesen Künstler wollen wir in der Ausstellung dabei haben?
Also zunächst mal war es natürlich so, es sollte innovativ sein, es sollte besonderen Blick eben auf dieses alte Thema der Malerei als klassisches Tafelbild werfen. Wir haben uns am Anfang gesagt, dass wir jetzt nicht Malerei suchen wollen, die sozusagen die Grenzen der Malerei sprengt, also die jetzt zu sehr ins Digitale geht oder tatsächlich eben mit filmischen Fotomedien, die vielleicht Expanded Painting sozusagen den ganzen Raum mit Farbe füllt, sondern eher schauen, wo fangen die Künstler heute auf dem Geviert des Tafelbildes, sozusagen dem klassischen Metier, nochmal neu an. Und da ist es natürlich so, dass viele auch sich auf die Tradition beziehen. Also in vielen Arbeiten sieht man natürlich, worauf sie sich beziehen, wo sie herkommen. Man sieht sehr gut auch tatsächlich Vorbilder. Aber es ist eben interessant zu sehen, dass die Künstler immer wieder neue Sprachen finden, beziehungsweise, sage ich mal, ihren eigenen künstlerischen Dialekt, will ich es mal nennen. Weil an sich natürlich das so ist, dass eben mit dem ganzen Rucksack sozusagen der Malereigeschichte ist es ja vollkommen unmöglich, dass man jetzt auftritt und man spricht sozusagen, wie es noch keiner gehört hat. Mhm. Bei manchen ist es so, dass man das Gefühl hat, die schreien in die Welt raus mit ihrer eigenen Sprache, fast schon, ja, befreit sozusagen von der ganzen Geschichte, aber das sind die wenigsten. Die allermeisten tragen eben schon diesen Rucksack der Malereigeschichte auch mit sich.
In der Ausstellung sieht man zum Beispiel eine schwarze Fläche, man sieht eine graue Fläche, man sieht ein gelbes, ein grünes Rechteck untereinander. Es gibt Gegenständliches, eine Motorradfahrerin, jemanden, der sich aus einem Wasserhahn ein Glas Wasser zapft oder ein Mädchen in einem Zimmer mit Blick aufs Meer oder auch bunte grafische Muster. Das heißt, es gibt eigentlich keine Grenzen, also inhaltlicher oder stilistischer Art.
Ja, also das kann man als ein Ergebnis dieser, sage ich mal, Recherche durchaus festhalten. Wir sind ja losgezogen, um wirklich zu schauen, was gibt es und jetzt nicht nach einem bestimmten Thema zu suchen. Das heißt, die Ausstellung selber oder das Schwierige an der Ausstellung selbst, und deswegen sind wir eigentlich auch froh, dass wir 3 Stationen haben, die jetzt das wieder unterschiedlichst präsentieren, dass wir natürlich versuchen, aus dieser großen Fülle des Gefundenen ein Bild zu machen, was nicht zu chaotisch wirkt. Auf der anderen Seite, Sie haben vollkommen recht, es gibt die unterschiedlichsten Themen. Es ist so, dass sehr, sehr viele arbeiten abstrakt oder auch teilabstrakt. Also diese Frage nach gegenständig und abstrakt, die eben über Jahrzehnte diskutiert wurde, die stellt sich so eigentlich nicht mehr. Also es ist tatsächlich so, dass die allermeisten sind nicht erzählend, also nicht in dem Sinne, dass man eine große Geschichte sozusagen verpackt, sondern es geht immer um die Sichtbarkeit. Und die Sichtbarkeit kann an sich an Dingen festmachen, die erkennbar sind, die können sich aber auch eben im vollkommen ungegenständlichen Abstrakten kann dieses Entstehen von Sichtbarkeit verhandelt werden.
Diese jungen Malerinnen und Maler waren alle noch Kinder, teilweise noch kleine Kinder, als die Mauer fiel. Spielen Ost-West-Erfahrungen noch irgendeine Rolle in ihrer künstlerischen Geschichte?
Also wir sind, als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen mit dem Thema, da waren wir zunächst mal, ja, sag ich mal, typische Westmuseen. Also jetzt das Kunstmuseum Bonn und Museum Wiesbaden haben das Projekt sozusagen gestartet. Und wir haben natürlich zunächst mal so aus unserer Perspektive geguckt. Natürlich dann eben auch klar gesagt, wir fahren natürlich nach Berlin und nach Leipzig und so weiter. Das ist ganz klar. Aber wir hatten natürlich schon auch so ein bisschen diesen Blick aus dem Westen und haben uns dann darüber gefreut, dass eben Interesse war über jemand eben wie den Frederik Bussehan und die Anja Richter aus Chemnitz, die gesagt haben, sie helfen uns auch natürlich, den Osten nochmal anders in Blick zu nehmen. Und das war auch wichtig. Wir haben allerdings bei einigen Künstlern, nur zum Beispiel fällt mir der Jens Einhorn ein, als wir bei dem in Berlin im Atelier waren, der hat wirklich erzählt von Erfahrung sozusagen im Osten, in der DDR noch. Der ist Anfang der 80er Jahre geboren und hat davon erzählt, dass er noch auf den Plattenbauten und tatsächlich eben so Ende der 80er Jahre noch unterwegs war und sich da noch an die Dachpappe erinnert. Und mit dieser Dachpappe hat er dann eben im Atelier, hat er uns gezeigt, hat er eben Collagen gebaut, Bildcollagen. Das heißt, da gibt es bei dem einen oder anderen gibt es sozusagen eine biografische Notiz, aber ich würde das eher sagen, so als Fußnote oder Randnotiz. Es ist tatsächlich so, und das war für uns wieder sehr, sehr befreiend, dass wir gedacht und gemerkt haben, dass diese Generation der Künstler, die eben in den 80er Jahren geboren und dann in den 90er und der Nullern sozusagen aufgewachsen und eben ausgebildet wurden, dass die diese klassische Trennung zwischen Ost und West eigentlich gar nicht mehr kennen. Und ich denke, das ist auch für uns, für die Gesellschaft vielleicht ein Signal, eben nicht immer nur auf die Trennung zu schauen, sondern einfach darauf zu schauen, wir haben inzwischen 30 Jahre gemeinsame Biografie und wir sollten uns daran festhalten und nicht unbedingt immer nur auf das schauen, was davor war.
Bei der großen Vielfalt der Kunst und all den digitalen Möglichkeiten heute, hat ein junger Maler oder eine junge Malerin noch ansatzweise die Chance, der nächste
Rembrandt, Da Vinci oder Van Gogh zu werden?
Das ist natürlich eine gute Frage. Wir sind natürlich immer so auf der Suche, so als Trüffelschwein nach den, sag ich mal, Trüffeln oder Juwelen. So in der. Also ich denke schon, dass jetzt auch in der Auswahl da Künstlerinnen und Künstler dabei sind, die wirklich hochkarätig sind, die das Zeug dazu auch haben. Jetzt, ich will jetzt mal nicht sagen, Da Vinci, das ist eine andere Zeit, auch natürlich eine ganz andere Funktion des Künstlers in der Gesellschaft. Aber wenn wir mal zurückdenken und wir denken mal an zum Beispiel Gerhard Richter in Deutschland oder eben auch internationale Malerstars oder eben auch aktuellere, wie jetzt zum Beispiel Albert Oehlen, der durchaus ein Namen ist in Deutschland und auch tatsächlich auch Lehrer vieler oder sozusagen Professor vieler dieser Künstler oder einiger. Da haben wir natürlich tatsächlich, glaube ich, schon jetzt 2, 3, 4, 5 vielleicht dabei, die tatsächlich dann nachher auch, sagen wir mal, die Kunstgeschichte oder Malereigeschichte auch weiterschreiben können. Aber das hängt natürlich jetzt nicht nur von der individuellen Klasse ab, sondern natürlich auch von den Umständen. Also das ist tatsächlich auch immer der Markt, das ist auch tatsächlich das Glück, das ist auch die Frage, ob jemand auch diese Konzentration am Bild dann wirklich über Jahrzehnte auch beibehalten kann. Es gibt ja auch tatsächlich Künstler, die das irgendwann nicht mehr schaffen, weiterzuentwickeln. Das lässt sich, glaube ich, im Alter von 30, 35 Jahren manchmal noch gar nicht so genau abschätzen.
Sagt Jörg Dauer, stellvertretender Direktor des Museums Wiesbaden. Die Ausstellung Jetzt, junge Malerei in Deutschland, ist dort zu sehen bis zum 19. Januar. Von der Malerei gut leben zu können, das ist eine Ausnahme und ein großes Privileg. Und das war auch zu Zeiten des großen Bilderbooms in den Niederlanden schon so, im 17. Jahrhundert. Damals kamen jedes Jahr rund 70.000 Bilder auf den Markt. Rembrandt und Vermeer sind heute die bekanntesten Namen dieser Zeit. Neben ihnen gab es aber noch hunderte andere. Das Land erlebte eine politische, wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit. Das 17. Jahrhundert gilt als das goldene Zeitalter. Diesen Begriff allerdings hat das Amsterdam-Museum jetzt aus seinen Ausstellungen und Publikationen verbannt.
Das Amsterdam-Museum widmet sich seit mehr als 90 Jahren der Geschichte der niederländischen Hauptstadt. Nicht zuletzt dem 17. Jahrhundert, in dem das kleine Land eine wirtschaftliche und militärische Weltmacht war. Es ist auch Rembrandts Epoche und damit ein Jahrhundert der künstlerischen Blüte. Deshalb ist es für die Niederländer das goldene Zeitalter, de Gouden Eeuw. Doch diesen Terminus, so Museumsdirektorin Judike Kiers, werde das Haus ab sofort nicht mehr verwenden. Für uns ist eigentlich das Allerwichtigste gewesen, mit dieser Umbenennung in den allgemeinen Begriff 17. Jahrhundert mehr Raum zu schaffen für Bilder und Geschichten, die wir bislang viel zu wenig gezeigt oder noch nicht mal untersucht haben. Denn, so Kiers, das 17. Jahrhundert sei auch ein Zeitalter der Kriege, der Armut und des Menschenhandels gewesen. Diese Schattenseiten des Gouden Eeuw möchte das Haus künftig intensiver aufarbeiten. Erste Konsequenz: die Dauerausstellung in einem eigens für das Museum bereitgestellten Saal der Amsterdamer Ermitage heißt nicht mehr Holländer des goldenen Zeitalters, sondern Gruppenporträts aus dem 17. Jahrhundert. Für den Amsterdamer Parlamentsabgeordneten Soher El-Yassini ein absoluter Irrsinn.
Ich fall von meinem Stuhl. Erst mussten die Straßennamenbordjes weg.
Ich falle fast vom Stuhl. Erst mussten die Straßenschilder weg, dann die Denkmäler und jetzt das gesamte goldene Zeitalter. Auf dem Weg zur Inklusivität hat das Amsterdam-Museum sich verirrt. Es wäre mir lieber, wenn Sie darstellen würden, was das goldene Zeitalter uns gebracht hat. Auch mit den negativen Seiten. Genau das ist doch die Aufgabe eines Museums.
Das ist juist der Tag von einem Museum.
Die Entscheidung des Museums wird auch in den sozialen Medien kontrovers diskutiert. Die einen sprechen von Geschichtsklitterung und Selbstverleugnung, andere halten die Umbenennung für eine gute Idee. Als Minister für Schulwesen und Medien betrachtet Ari Slob den Alleingang des Amsterdam-Museums überwiegend kritisch. Ich finde die Diskussion darüber, welche Überschrift etwas bekommt, sehr ermüdend. Der Begriff goldenes Zeitalter hat sich eingebürgert und meiner Ansicht nach bietet er auch genügend Raum, alle Seiten dieses Jahrhunderts zu beleuchten. Das Amsterdamer Rijksmuseum, das sich ebenfalls ausgiebig mit dem 17. Jahrhundert beschäftigt, hat angekündigt, den Begriff goldenes Zeitalter beizubehalten. Das müsse nicht zwangsläufig bedeuten, die Schattenseiten dieser Ära zu verschweigen, sagt Museumsdirektor Taco Dibitz. So werde das Rijksmuseum im kommenden Jahr eine Ausstellung über die Sklaverei in den niederländischen Kolonien eröffnen.
Zum Streit um den Begriff des goldenen Zeitalters aus den Niederlanden unser Korrespondent Ludger Katzmierzak. Ganz egal, ob mit diesem Begriff oder ohne, Amsterdam hat in Sachen Museen eine Menge zu bieten und viele Touristen kommen wegen der Kunst in die Stadt. Wer dagegen nach San Francisco reist, kommt vielleicht eher wegen der Golden Gate Bridge, der Cable Cars oder der etwas in die Jahre gekommenen Hippie-Träume. If you're going to San Francisco. niemals ohne Blumen im Haar nach San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair, sang Scott McKenzie 1967. Und die Hippie-Hymne für den Sehnsuchtsort in Kalifornien ist nicht kaputt zu kriegen. Kalifornien und eben besonders San Francisco, das ist der Traum von Wohlstand und Überfluss, von anderen Gesellschaftsordnungen, ungewöhnlichen Lebensentwürfen, kreativen künstlerischen Perspektiven und später auch neuen technologischen Horizonten. Die Bundeskunsthalle in Bonn widmet sich diesem Traum in einer Ausstellung und schlägt den Bogen vom Goldrausch bis zum Silicon Valley mit Kunstwerken und historischen Objekten wie zum Beispiel Kleidung.
Der Rock einer Indianerin vom Stamm der Miwok und die Hippie-Kleider am anderen Ende der Ausstellung sprechen eine ähnliche Sprache. Mal zeigen Muscheln, mal Blumen, Naturverbundenheit. Zwei weitere, weit auseinanderliegende Vitrinen zeigen jeweils Jeans. Die eine erzählt vom Niethosen-Patent des nach San Francisco ausgewanderten deutschen Produzenten Levi Strauss, der selbst immer in Anzug statt Jeans aufgetreten ist. Die andere Vitrine zeigt die Lieblingskleidung von Apple-Gründer Steve Jobs. Der hat neben weißem Hemd und Hosenträgern gern eine blaue Jeans getragen. Bundeskunsthallenintendant Rhein Wolfs will hier aber keinen heiligen Rock für Apple-Fans präsentieren.
Es ging uns um die freiheitliche Kultur, die da drin steckt und aus was für einer Mentalität letztendlich so eine Firma gewachsen ist.
Daneben ein Apple II-Computer, aber auch ein Foto von einer Protestaktion im Silicon Valley im vergangenen Jahr. Gegen Mietpreisexplosion und die Verdrängung von Obdachlosen von den Bürgersteigen, damit es dort genügend Stellplätze für die neuen E-Scooter gibt. Das Silicon Valley, Traumfabrik und Wünscheproduzent mit Schattenseiten.
Die wahnsinnigen Entwicklungen in der Technologie sind einerseits ein Segen natürlich gewesen für die USA und für die westliche Welt, um damit konkurrieren zu können gegen den asiatischen Herstellern und Produzenten und Researchern. Andererseits ist das etwas, was man auch kritisch beachten muss. Das Silicon Valley ist ein großer Campus letztendlich, ein großer ökonomischer, wirtschaftlich geprägter Campus, der letztendlich die Welt auch gewissermaßen steuert und lenkt. Und wir sind ein wenig Sklave von dem.
Gut 300 Objekte aus 4 Jahrhunderten spiegeln Kaliforniens und insbesondere San Franciscos Ausstrahlung auf Migranten aus aller Welt. Biografien und Gemälde erzählen vom Goldrausch, vom rasanten Wiederaufbau nach dem großen Erdbeben von 1906, von Golden Gate Bridge und Hippie-Ära, von Beat Generation und homosexuellen Befreiungsbewegung. Ausstellungskuratorin Henriette Pleiger.
San Francisco war aus unserer Sicht immer eine mutige Stadt. Aber viele Geschichten, die man über die Stadt erzählen kann, findet man heute in keinem Reiseführer. Und da wollen wir ein bisschen drüber hinausgehen. Und San Francisco ist bis heute, bis in diese Woche hinein eine mutige Stadt. Sie ist nicht nur Sanctuary City, die illegale Einwanderer aufnimmt und beschützt. In dieser Woche hat der Stadtrat von San Francisco die NRA, die amerikanische Waffenlobby, als eine Terrororganisation erklärt. Daraufhin hat die NRA die Stadt San Francisco verklagt. Aber San Francisco geht ganz oft voraus, trifft mutige Entscheidungen, die uns alle in Erstaunen versetzen und auch zur Nachahmung anhalten.
Dabei klammert die Bundeskunsthalle nicht aus, dass für den Traum von einem besseren Leben immer auch Minderheiten ausgegrenzt und ausgebeutet wurden.
Henning Hubert über die Ausstellung California Dreams, San Francisco, ein Porträt. Zu sehen in der Bundeskunsthalle in Bonn bis zum 12. Januar. Zur Zeit der großen Hippie-Träume, nicht nur in San Francisco, war der Film eins der wichtigsten Medien für junge Leute überhaupt und das Kino ein wichtiger Ort. Und heute? Spielt der klassische Film noch eine Rolle für Kinder und Jugendliche in Zeiten von YouTube, Instagram und Netflix? Ganz sicher für die, die mitmachen beim inzwischen 42. Lukas Film Festival in Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden. Das Programm steht, die Jury ist bereit und viele spannende Filmgeschichten warten darauf, entdeckt zu werden.
Movimento Estudantil.
Mit Studenten zu spielen heißt mit dem Teufel zu spielen, rufen die brasilianischen Jugendlichen und Studenten auf einer Demonstration im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Der Dokumentarfilm Espero tu revolta, du bist dran, illustriert den Kampf der jungen Generation um eine lebenswerte Zukunft in ihrem Heimatland. Regisseurin Elisha Capaya porträtiert drei junge Aktivistinnen, die gegen soziale Ungleichheit, Naturzerstörung und verkrustete politische Strukturen aufbegehren. Der Film wurde schon mit dem Friedensfilmpreis der diesjährigen Berlinale ausgezeichnet. Er läuft im Wettbewerb des ältesten Filmfestivals für junges Publikum in Deutschland, Lukas, und ist charakteristisch für die internationale Ausrichtung des Festivals und die Auswahl gesellschaftlich relevanter Themen, auch abseits des cineastischen Mainstreams.
Die Filminhalte würde ich gar nicht so genau spezifizieren. Also die begleiten junge Menschen in ihrer Geschichte oder zeigen den Lebensalltag in anderen Kulturen und bringen das näher. Und man kann als junger Mensch sehen, okay, egal wo ich bin, die Probleme sind ähnlich, die Chancen sind ähnlich und die Sorgen sind ähnliche, aber auch die Gefühle. Also es ist eigentlich so, dass man rangeführt wird an was anderes und daran spiegelt sich das Ähnliche.
Sagt Filmwissenschaftlerin und Festivalleiterin Julia Fleißig. Das internationale Filmfestival Lukas zeigt in diesem Jahr mehr als 60 Filme aus über 30 Ländern in Originalsprache mit deutscher Live-Einsprechung und englischen Untertiteln. Im Mittelpunkt des siebentägigen Festivals stehen die 40 Wettbewerbsfilme, die um einen der begehrten Lukas-Wettbewerbspreise in den drei Altersgruppen 8, 13 und 16 plus konkurrieren.
Ich bin in der Jury, 8 plus. Wir bewerten Filme und zeichnen dann am Schluss einen Preis aus. Und genau das ist meine Rolle jetzt.
Erklärt der 12-jährige Juror Simon Dammann. Denn in den Jurys der Sektion 8 und 13 plus haben nicht nur Experten aus der internationalen Filmbranche, sondern auch Vertreter der jeweiligen Altersgruppen seit Jahren einen festen Platz. Jurymitglied Simon Dammann verfügt schon über den geschulten Blick eines jungen Filmkritikers.
Davor habe ich die Filme einfach nur so geschaut und geguckt, wie gefällt mir die Handlung. Und jetzt habe ich so auch geguckt, wie spielen die Schauspieler, wie ist die Kameraführung, wie ist geschnitten und so weiter.
Begleitet wird das Festival von einem umfangreichen Rahmenprogramm, einer Podiumsdiskussion zur Zukunft des Kinder- und Jugendfilms, einer Medienbildungsmesse und dem Besuch zahlreicher Gäste, die von ihrer Arbeit als Regisseur, Produzent, Darsteller oder Drehbuchautor berichten. Wer hingegen schon immer mal einen Film selbst schneiden oder mehr von der Arbeit eines Maskenbildners erfahren wollte, kann am Familientag am 22. September die Geschichte der Filmtechnik im Deutschen Filmmuseum für sich entdecken.
Tobias Schweitzer zum 42. Kinder- und Jugendfilmfestival Lukas in Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden bis zum 26. September. Und für die Erwachsenen gibt's auch noch was zum Gucken.
HR Info. Kulturtipp.
Beate Kämpfert, Vorstand und Kuratorin der Kunst- und Kulturstiftung Opel Villen Rüsselsheim, empfiehlt eine Ausstellung mit dem schlichten Titel Museum. Im MMK Frankfurt.
Man kommt in den ersten Raum und sieht erstmal nichts. Ein großes Foyer, bekannt für monumentale Aufbauten, vergangene Ausstellung, gehen in eine Leere. Das habe ich mich gefragt und erstmal bin ich weitergegangen und habe so ein bisschen auf Akustisches geachtet. Man hört schon eine Frauenstimme, ganz stark, rhythmisch, sprechend im Spanischen, das wiederholend, immer wiederholend, Schwarze, ich bin schwarz, schwarz. Eine ganz eindringliche Videoarbeit, schwarz-weiß aus 1970er Jahren von einer Künstlerin Victoria Santa Cruz, die einem sehr nachdenklich stimmt. Also bei der Ausstellung geht es sicherlich darum, sich Gehör zu verschaffen, aufzurütteln. Und man kann sich dann letztendlich auch an dem Akustischen ein bisschen durch die Räume bewegen, wenn man andere Künstlerinnen wie Tracy Emin, die große Künstlerin der 90er Jahre, auch tanzen sieht. Oder Adrian Piper, die jetzt kürzlich nach Berlin gezogen ist, eine afroamerikanische Künstlerin, die erste war, die 1987 eine Professur für Philosophie in Amerika bekommen hatte, aber Rassismus gespürt hat, Sexismus und schließlich, als sie entdeckt hat, dass sie auf der Liste der verdächtigen Personen stand, das Land verlassen hat. Geräusche hört man auch durch ein Miauen einer Katze. Eine wunderbare Arbeit von Marcel Brotas, in dem er wirklich eine Katze interviewt hat mit sehr spannenden Fragen der Kunstgeschichte. Und so geht man weiter. Man sieht stille Arbeiten, man kann sich viel eindenken in die Konzeptkunst. Teilweise muss man schmunzeln, wenn man ein Foto sieht von Beuys. Demokratie ist lustig, aber immer wieder wird man darauf hingewiesen, dass Demokratie auch etwas ist, für das man kämpfen muss und das nicht selbstverständlich ist. Und das Museum schafft es tatsächlich auch, durch die neue Direktorin Susanne Pfeffer neue Produktionen zu zeigen. Auch großartiger junger Künstlerinnen wie Anne Imhoff und Jana Euler, Malerei. Also ich kann nur sagen, gehen Sie hin. Ich war sehr, sehr begeistert und werde es allen weiterempfehlen.
Beate Kempfert von den Opelvillen Rüsselsheim macht Lust auf die Ausstellung Museum, zu sehen im MMK Frankfurt bis zum 16. Februar. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.